SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Katja Janssen. Schön, dass Sie dabei sind. Herbst und Winter, das ist Fernreisezeit. Thailand, Südafrika, Neuseeland, alles beliebte Reiseziele, die sich schnell und unkompliziert nur mit dem Flugzeug erreichen lassen. Doch fürs Klima ist die steigende Fluglust der Menschen ein dickes Problem. Um die 4,5%, so groß ist der Anteil der Luftfahrt am menschgemachten Klimawandel.
Man kann natürlich sagen, wenn ich 100% betrachte, sieht wenig aus. Natürlich ist es in der absoluten Menge viel und wir müssen an allen Bereichen arbeiten, dass wir CO2 runterkriegen.
Sagt Dr. Markus Fischer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, ob und wann Fliegen auch klimafreundlich geht. Außerdem geht's heute um mildes statt bitterem Gemüse, Dünger aus Kläranlagen und um die Frage, ob Zimmerpflanzen schlecht fürs Klima sind. Ja gut, beim Fliegen ist das eine klare Sache. Luftfahrt ist nicht gut fürs Klima. Trotzdem wollen und können viele schwer darauf verzichten. Und wir transportieren ja auch zig Dinge per Frachtflug rund um die Welt. Kann man da nicht technisch mehr machen? Und wie weit sind wir auf dem Weg zum klimafreundlichen Fliegen?
Global, das Gespräch.
Wir schauen uns das genauer an mit Dr. Markus Fischer, Bereichsvorstand Luftfahrt beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Hallo Herr Fischer.
Hallo Frau Janssen.
Herr Fischer, was macht denn das Fliegen zu so einer starken Belastung für Klima und Umwelt?
Das Fliegen ist insofern besonders, als dass die Emissionen, die wir ausstoßen, die sind eben nicht nur CO2, wie man es eben vom bodengebundenen Verkehr oftmals hört, sondern eben auch dadurch, dass das Flugzeug sehr weit oben in der Atmosphäre fliegt, bewirken dann die Emissionen des Flugzeuges eben auch noch weitere Effekte. Und dazu zählen halt andere ausgestoßene Gase oder eben Partikel, Ruß beispielsweise aus dem Triebwerk, die dann dazu führen können, dass sich eine Wolkenbildung ergibt. Der Wärmehaushalt der Erde dadurch beeinflusst wird, dass die Strahlung von der Erde, die Wärmestrahlung, eben wieder reflektiert wird zur Erde und würde dann eben auch einen Beitrag zur Erderwärmung beitragen. Das sind diese sogenannten Nicht-CO2-Effekte. Die Luftfahrt verursacht ungefähr 50% CO2, 50% dieser Nicht-CO2-Effekte.
Na, und das ist ja ein ordentlicher Effekt aufs Klima. Über welche Größenordnung sprechen wir da?
Also wenn man jetzt rein CO2 nimmt, dann ist ungefähr der Beitrag der Luftfahrt an dem gesamten Kuchen CO2-Ausstoß menschgemacht bei 2,5%. Wenn man jetzt alle Effekte mit reinnimmt, eben auch diese Nicht-CO2-Effekte, dann addiert sich das auf zu ca. 4,5%.
Wir müssen also gegensteuern. Das passiert auch schon an der Entwicklung neuer Technologien und Konzepte. Ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ja maßgeblich beteiligt. Welche Ansätze sind es, die uns Ihrer Meinung nach weiterbringen werden?
Um ein totales Überschießen dieser Temperaturerhöhung zu vermeiden, müssen wir sehr, sehr schnell sein. Das heißt, wir gucken jetzt auch in der Luftfahrt, welche Maßnahmen können wir jetzt sofort umsetzen mit der bestehenden Flotte, parallel zu den Neuentwicklungen, die wir auch erforschen. Und da sind diese nachhaltigen Brennstoffe, auf Englisch Sustainable Aviation Fuels oder abgekürzt SAF, die sind natürlich ein sehr gutes Mittel. Und zwar kann man die einmal auf Basis von ökologischen Abfällen erzeugen, als auch, das ist eben das Fernziel, die praktisch synthetisch herzustellen. Und diese SAFs testen wir zusammen mit den Flugzeugherstellern, mit den Triebwerksherstellern, mit den Herstellern dieser Brennstoffe. Und es zeigt sich, sie können also den Einfluss gesamt betrachtet, den die Luftfahrt macht, auf rund 50% senken. Das heißt, wir könnten, wenn diese Brennstoffe ausreichend vorhanden sind, mit der bestehenden Flotte weltweit eben schon mal den Effekt um 50% reduzieren. Das wäre natürlich schon mal ein Riesenschritt.
Aber ein Schritt, von dem wir auch noch ein gutes Stück entfernt sind, denn so schnell lässt sich all das ja nicht hochskalieren. Von welchen Zeiträumen sprechen wir da?
Weltweit sind jetzt diese Märkte in der Entwicklung. Es geht jetzt darum, dass wir die wirklich beschleunigen, um einfach diese Brennstoffe in ausreichender Menge zu haben und sie auch günstiger anbieten zu können, damit eben kein Nachteil für die Airlines, letztendlich auch für den Kunden entsteht. Und das ist immer wie bei jeder Marktentwicklung Angebotsnachfrage. Je mehr Freiwillige, je mehr da vorangehen und fordern, umso eher werden sich auch Geschäftsmodelle entwickeln, eben auch in größerem Maßstab.
Okay, also so ganz konkret kann man den Zeitraum noch nicht gut beziffern, aber wenn viele mitmachen, geht's schneller. Was kann uns denn abgesehen von den klimaschonenderen synthetischen Kraftstoffen, SAFs, noch helfen?
Ein weiterer Strang ist eben die Verwendung von Wasserstoff, entweder in Form von Brennstoffzellen oder Wasserstoff direkt in Turbinentriebwerken, so wie man sie heute kennt, verbrennt, ne? Also praktisch statt Kerosin. Das ist in Anführungsstrichen der zukünftige Weg in der großtechnischen Umsetzung, in der Durchsetzung der weltweiten Flotte, wahrscheinlich in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts, wird das die entscheidende Rolle spielen. Und dann eben die zunehmende Elektrifizierung des Flugzeuges. Da weiß man heute, dass eben rein elektrische Antriebe sich doch eher eignen für kleinere Flugzeuge, also circa vielleicht bis 20 Personen.
Was halten Sie von Ansätzen wie Flugroutenoptimierung? Also andere Strecken fliegen, weniger hoch fliegen. Ist das Nebenwerk oder können wir damit richtig was bewegen?
Das ist kein Kleinvieh und das bringt uns natürlich sehr weiter. Da kristallisiert sich halt raus. Wenn man das hinterfragt, kann man sehr viel erreichen, auch mit der bestehenden Flotte. Indem man nämlich sagt, wir können uns ja überlegen, dass wir die Gebiete, die in der oberen Atmosphäre besonders empfindlich sind, dass man die gar nicht durchfliegt. Diese Tests haben wir auch schon gemacht, prinzipiell, um eben zu zeigen, dass das machbar ist. Und der Effekt ist tatsächlich sehr, sehr eindrucksvoll. Und wenn man dann eben noch das mit der Verfügbarkeit von SAFs kombiniert, kann man bereits mit der bestehenden Flotte schon sehr viel erreichen.
Zusammenfassend, wie sehen Sie die Luftfahrt der Zukunft?
Die Luftfahrt wird ein Transportmittel bleiben, was eben für die Gesellschaft, auch die zukünftige Gesellschaft, unabdingbar bleibt. Weil, ich sag mal, im Rahmen der Globalisierung, der immer vernetzteren Geschäftsverkehre, der immer schnelleren Beförderungserfordernisse, denken Sie an den ganzen Cargo-Transport, ob das jetzt Medizinprodukte sind, ob das Halbleiter sind. Also das kommt ja alles per Luftfracht. Wir wollen es ja nicht zurückentwickeln. Also ist es wichtig, dass wir die Luftfahrt eben so klimaverträglich hinbekommen, dass sie auch in Zukunft diesen Mehrwert für die Gesellschaft hat und gleichzeitig auch im Einklang ist mit der Umwelt.
Einschätzungen von Markus Fischer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Gut, technologischer Fortschritt ist das eine. Der zweite große Faktor sind am Ende wir Menschen und unser Handeln. Und da ist gerade eine spannende neue Untersuchung vom Umweltbundesamt so rausgekommen. Die haben sich angeschaut, wie nachhaltig wollen die Leute reisen und wie schaut es dann in der Realität aus. Ergebnis: Obwohl die meisten Menschen in Deutschland sagen, Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind ihnen beim Reisen wichtig, ist das Flugzeug das beliebteste Verkehrsmittel auf dem Weg in die Ferien. Ich habe bei Dr. Katrin Schickern vom Uber nachgefragt, wie diese Diskrepanz zustande kommt, und sie meint:
Man sagt halt, ja, ich fahre ja im Alltag immer Fahrrad beispielsweise und da habe ich ja meinen Teil schon beigetragen und kann da jetzt auch in den Urlaub fliegen. Aber letztendlich ist es so, dass dieser Beitrag, mit dem Fahrrad zum Bäcker zu fahren, im Alltag eher gering ist, verglichen zu einer Urlaubsreise, die man dann mit dem Flugzeug unternimmt, weil das viel, viel mehr CO2 ausstößt. Das versuchen die Menschen dann nicht so zu sehen oder wissen es auch nicht und tricksen sich so ein Stück weit selbst aus.
Ja, und was dann noch dazu kommt, viele orientieren sich an ihrem Umfeld und rechtfertigen eigene Entscheidungen damit, dass andere das ja auch machen.
Was machen die Nachbarn, was machen Freunde und Bekannte in ihrem Urlaub? Und solange es weit verbreitet ist und cool ist und auch nicht irgendwie hinterfragt wird, dass man jetzt in den Herbstferien beispielsweise wie selbstverständlich in den Flieger steigt, um die Sonne abzuheben, dann wird es auch für die Menschen nicht einfacher sein, sich entsprechend ihrer Einstellung, nämlich eigentlich nachhaltiger unterwegs zu sein zu wollen, zu verhalten.
Und, sagt Katrin Schickern, es ist einfach auch unverhältnismäßig kompliziert, eine Reise mit ähnlichen Leistungen mit anderen Verkehrsmitteln überhaupt zu buchen.
Da ist es so, dass ja heutzutage die Angebote immer noch sehr einfach zu klicken sind, wenn man einen Kompletturlaub mit Flugzeug bucht. Versuchen Sie mal, einen Urlaub mit der Bahn zu buchen, komplett klicki-klicki. Da gibt es zwar auch ein paar Anbieter, einige wenige, aber das ist eher nicht der Mainstream.
Und deshalb sieht sie auch die Tourismusbranche in der Verantwortung, bessere Angebote zu machen. Denn nur wer gleichwertige Möglichkeiten hat, kann auch eine echte Entscheidung treffen. Und was alternative Urlaubspakete anbelangt, ist echt noch viel Luft nach oben. Noch ein paar Tage, dann startet in Brasilien die Weltklimakonferenz zum inzwischen 30. Mal. Vor 10 Jahren hat sich die Weltgemeinschaft auf der Pariser Klimakonferenz zu mehr Klimaschutz verpflichtet. und das Pariser Abkommen geschlossen. Nur aktuell verfehlen wir den darin festgelegten Klimakurs, zeigt der gerade veröffentlichte State of Climate Action Report. Katharina Wilhelm hat die Details.
Eine kurze Zeitreise zurück.
L'accord de Paris pour le climat est accepté.
So klangen vor 10 Jahren in Paris die Begeisterung und die Hoffnung, die Erderwärmung als Weltgemeinschaft anzugehen. Wie sieht die Bilanz 10 Jahre nach dem Pariser Klimaschutzabkommen aus? Inwiefern ist die Welt wirklich auf Klimakurs? Claire Schumer, Analystin beim Weltressourceninstitut mit Sitz in Washington, ist Co-Autorin des State of Climate Change Action Reports.
All systems are flashing red.
Sie sagt, alle Systeme stünden auf Alarmstufe Rot. Schumer arbeitet für eine der 5 Organisationen, die den Bericht verfasst haben. Diese schauen sich 45 Bereiche, die für den Klimaschutz essentiell sind, genauer an. Und zu diesen Bereichen gehören zum Beispiel Energie- und Stromproduktion, der Verkehr oder auch der Verzehr von Fleisch. Insgesamt stimme grob die Richtung, aber nicht ein einziger Bereich sei vollständig auf dem richtigen Weg, um die vorgegebenen Klimaziele bis 2030 zu erreichen, so Schumer.
Most of our indicators are moving in the right direction, but not a single one is on track for 2030.
Die Klimaanalystin verweist insbesondere auf das Thema Kohle für die Stromproduktion.
Eine unserer größten Sorgen ist, dass der Ausstieg aus der Kohle vom Kurs abgewichen ist und es sogar einen Rekord an Kohleverbrennung gab. Ein Grund dafür ist weltweit die hohe Nachfrage nach Strom. Um auf Kurs zu kommen, stellen wir in unserem Bericht fest, dass die Welt den Ausstieg aus der Kohlekraft mehr als 10-mal schneller vorantreiben muss als derzeit. Was bedeutet, dass fast 360 Kohlekraftwerke durchschnittlicher Größe pro Jahr stillgelegt und alle laufenden Projekte eingestellt werden müssen.
Um die vereinbarten Klimaziele aus dem Pariser Abkommen einzuhalten, müssten die Anstrengungen in fast allen Bereichen noch größer noch schneller werden, weil in den vergangenen 10 Jahren einfach zu wenig umgesetzt worden sei. Der Bericht versucht, dies auszurechnen. Beispielsweise müssten jährlich 1400 Kilometer weltweit an Bahnstrecken, Buslinien und U-Bahn-Strecken gebaut werden. Der Konsum von Rind und Lamm müsste auf maximal 2 Portionen die Woche in Nord- und Südamerika, Australien und Neuseeland sinken. Und es müsse 1 Trillion Dollar jährlich in Klimaschutzmaßnahmen gesteckt werden. Ob Länder wie die USA dazu bereit sind, ist allerdings mehr als fraglich. Erst im September hatte US-Präsident Donald Trump bei einer Rede vor den Vereinten Nationen erklärt, dass Berichte zum Klimawandel von, Zitat, dummen Leuten verfasst wurden. Das habe deren Länder viel Geld gekostet und nun hätten diese Länder ihre Chancen auf Erfolg verspielt.
They were made by stupid people that have cost their countries fortunes and given those same countries no chance for success.
Welche Auswirkungen dies konkret auf die Klimaschutzziele der USA haben wird, ist noch nicht vollends abzusehen. Anderson Lee, einer der Co-Autoren des State of Climate Change Action Reports, glaubt, dass es Effekte geben wird.
We could expect some effects in the future.
Allein schon, weil die Trump-Regierung finanzielle Mittel in vielen Klimabereichen gestrichen hat.
Programs in the US definitely impact climate finance in the future.
Das habe auch in Zukunft Auswirkungen auf das Thema Klimafinanzierungen. Immerhin haben die Wissenschaftler auch etwas Positives im Bericht zu vermelden. Der weltweite Anteil des Stroms aus Solar- und Windenergie habe sich seit 2015 mehr als verdreifacht.
Es gibt also Hoffnung, aber eben auch ganz schön viel zu tun. Vom Klima ins Gemüsefach. Da liegen jetzt im Herbst bei vielen schon wieder Wurzelgemüse oder Kohlsorten gesund, regional zu bekommen. Und noch was haben die gemeinsam, sie schmecken immer milder und süßer. Denn Bitterstoffe werden zunehmend weggezüchtet, mit Folgen für die Umwelt. Judith Schaller hat sich das Phänomen genauer angeschaut.
Wenn Ralf Bilke vom BUND über den Wochenmarkt schlendert, fällt ihm direkt das knackig frisch aussehende Gemüse auf. Rosenkohl, Brokkoli, Gurken und vieles mehr, gerade jetzt zur Erntezeit. Doch immer wieder stellt der Landwirtschaftsexperte fest, dass Gemüse fast überall gleich aussieht, gleich schmeckt und vor allem eines nicht mehr ist: bitter.
Es gibt von Natur aus Gemüsepflanzen wie zum Beispiel Chicorée, Rucola-Salat, Endiviensalat, aber auch Grünkohl und Rosenkohl, was viele nicht wissen, die von Natur aus Bitterstoffe haben, die dann aber im Laufe der Jahrzehnte immer mehr rausgezüchtet wurden, weil das bei ganz vielen Menschen nicht den Geschmack trifft.
Gemüse schmeckt immer weniger intensiv und dadurch milder. Einen Trend, den auch Landwirt Heinrich Hannen beobachtet. Seit über 30 Jahren baut er Gemüse auf dem Lammertshof in der Nähe von Düsseldorf an.
Wir haben immer mehr Sorten, auch Biozüchtungen, wo eben halt ja, nach und nach Bitterstoffe weggezüchtet worden, die Form auch ansprechender wird, die Farben ansprechender.
Deutsche Gemüsebauern verwenden in der Regel hybrides Saatgut. Das heißt, es ist durch aufwendige Kreuzungen optimiert. Hybrides Saatgut bringt hohe Erträge ein und wächst sehr einheitlich. Aber es lässt sich nicht vermehren. Die Landwirte müssen jedes Jahr neues Saatgut kaufen. Eine Abhängigkeit von Saatgutfirmen entsteht. Denn nur mit hybridem Saatgut lässt sich Gewinn erwirtschaften. Und darum geht es hauptsächlich, sagt Manfred Kohl von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen.
Das wichtigste Ziel war immer, den Ertrag und die Qualität zu verbessern.
Dabei sind Bitterstoffe gut für unsere Gesundheit. Sie sollen die Verdauung fördern und es wird vermutet, dass sie den Blutzuckerspiegel regulieren. Aber nicht nur das, sie schützen auch die Pflanzen vor Fraßfeinden, unterstreicht Ralf Bilke vom BUND.
Und in dem Augenblick, wo dieser Bitterstoffgehalt reduziert wird oder rausgezüchtet wird, ist dieser Schutz eben nicht mehr gegeben. Und dann müssen sich halt die Anbauer irgendwie anders behelfen, durch vorbeugenden Pflanzenschutz mit Pestiziden. Also das hat auch noch eine andere Seite der Medaille.
Damit Gemüse und andere Pflanzen in der modernen Landwirtschaft überhaupt zurechtkommen, helfen die Landwirte nach. Zum Beispiel mit Phosphordünger. Doch die Phosphorvorräte der Erde sind begrenzt. Helfen sollen die Kläranlagen, denn auch aus Klärschlamm kann man Phosphor gewinnen. Im Allgäu ist gerade die größte deutsche Anlage gestartet. Frank Bäumer hat sich's angeschaut.
Bereits im Jahr 2017 wurde die Verwertung von Klärschlamm gesetzlich neu geregelt. Bis 2029 müssen Betreiber von Klär- und Klärschlammverbrennungsanlagen die Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlamm sicherstellen. Und zwar dann, wenn er mehr als 2% Phosphor enthält. In der Recyclinganlage in Altenstadt soll dies nun erfolgen. Der dort durch Recycling gewonnene Phosphordünger soll dem sogenannten Primärdünger aus phosphorhaltigen Mineralien ebenbürtig sein, sagt der Betriebsleiter der Anlage Christoph Brey.
Der Phosphor, der im Klärschlamm letztendlich mit enthalten ist, kommt in einer Verbindung jedoch vor, der im Endeffekt nicht richtig pflanzenverfügbar ist. Und dieses Material, was wir im Prinzip dadurch erzeugen, hat die gleiche Düngeeigenschaft wie der Primärphosphor.
Phosphor ist ein essentieller Pflanzennährstoff. Den mit Abstand größten Anteil an Phosphor hat in der Landwirtschaft der traditionelle Dünger aus Ernteresten, Gülle und Kompost. Doch der reicht heute nicht mehr aus. Um den Bedarf unserer Hochleistungskulturpflanzen zu decken, muss zusätzlich mit Phosphordünger aus mineralischem Rohphosphat nachgeholfen werden. Dieser Phosphordünger wird über den Bergbau gewonnen und steht auf der EU-Liste der sogenannten kritischen Rohstoffe. Zwar gibt es weltweit genug Phosphorvorräte, doch politische Instabilität und das oft schwierige Verhältnis zu den wichtigsten Zulieferländern, darunter Russland, führen immer wieder zu Versorgungsengpässen und zu teils drastischen Preisanstiegen. Vor allem aber birgt die Phosphordüngung aus dem Bergbau ein wenig bekanntes, aber dennoch gravierendes Problem, sagt der Bergbauingenieur und Lehrstuhlleiter der Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft an der Montanuniversität Leoben, Roland Pomberger.
Wenn wir uns die primären Lagerstätten anschauen, die haben eine große Ähnlichkeit auch zu Uranlagerstätten und hier haben wir einen, wenn auch sehr kleinen, radioaktiven Anteil drinnen. Und den verstreuen wir sozusagen dann auf unsere Felder über die Dünger.
So landeten laut Bundesumweltamt jährlich etwa 167 Tonnen Uran durch das Ausbringen von Phosphatdünger auf deutschen Feldern. In Bayern zum Beispiel sind die Äcker bereits mit bis zu 3,1 Milligramm Uran je Kilo Boden kontaminiert. Das ist mehr als das 300-fache des Grenzwerts, der bei Uran pro Liter Trinkwasser vorgeschrieben ist. Eine Verlagerung ins Grundwasser könnte somit langfristig hohe Trinkwasseraufbereitungskosten verursachen. Laut Roland Pomberger ist gerade auch deshalb ein Klärschlammrecycling sinnvoll.
Deshalb ist eigentlich der Fortschritt, dass man quasi diesen Rohstoff Phosphor dort wieder rausholt, durchaus ein wesentlicher Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft. Also wir übernehmen Verantwortung für einen Reststoff, den wir alle produzieren.
Laut Bundeslandwirtschaftsministerium deckt die aktuell landwirtschaftlich verwertete Klärschlammmenge nur rund 3% des Phosphorbedarfs der deutschen Landwirtschaft. Würde der gesamte Klärschlamm aus der öffentlichen Abwasserbehandlung recycelt, um Dünger zu gewinnen, könnte dieser Anteil auf 10% gesteigert werden. Rund 15.000 Tonnen Dünger soll die Recyclinganlage pro Jahr liefern. Komplett ersetzen kann das Klärschlammrecycling den mineralischen Dünger nicht. Aber es kann die Probleme, die der importierte Mineraldünger mit sich bringt, in jedem Fall deutlich reduzieren.
Dünger aus recyceltem Klärschlamm, eine nachhaltige Alternative. Brauchen wir genau das, eine nachhaltige Alternative auch zu Zimmerpflanzen? Eigentlich ist ja gerade die Jahreszeit, wo sich viele wieder mehr ums Innere der Wohnung kümmern. So ein paar neue Pflanzen könnten doch schick sein. Nur es gibt Leute, die sagen, ungesund wegen zu vieler Pestizide und dann auch noch schlecht fürs Klima. Stimmt das? Müssen wir jetzt auch noch unsere Zimmerpflanzen rauswerfen? Der Frage ist Florian Zinner nachgegangen.
Hier sind Mohnkapseln, Craspedia, Hagebutten, Dahlien kann man auch gut trocknen. Ja, das baumelt hier überall rum. Was
ist da drin? Wer in Großstadt-Mief mal wieder ordentlich durchatmen möchte, ist bei Lilly Erasin genau richtig.
Das ist total schön, das ist Silberblatt, kennt man so ein bisschen, ist ein bisschen in Verruf geraten. Früher war es so Oma, jetzt schon lange, lange, lange toll.
Die Blumenwerkstatt im Berliner Sprengelkiez ist voll mit Trockenblumen. Und das riecht man angenehmerweise auch. Die Floristin fertigt hauptsächlich Auftragsarbeiten an. Egal ob Schnittblumen oder Trockengesteck, Nachhaltigkeit steht bei Lilly Erasin im Vordergrund. Bis 2024 hatte sie hier ihren Laden, in dem sie auch Grünpflanzen angeboten hat. Für alle, die gerade in der kalten Jahreszeit ihren heimischen Dschungel aufstocken wollen, zeigt sie größtes Verständnis. Aber
also grundsätzlich muss man natürlich bei Zimmerpflanzen immer darauf achten, wo die hergestellt werden.
Setzlinge für Monstera, Gummibaum und Bergpalme werden häufig in Übersee produziert. Neben teilweise in der EU verbotenen Pflanzenschutzmitteln tragen auch die Transportwege nach Europa zum schlechten Gewissen bei. Viel mehr auf die Klimabilanz zahlt aber die anschließende Aufzucht in beheizten europäischen Gewächshäusern ein. Und die Pflanzenerde, der häufig Torf zugesetzt ist. Der Abbau von Torf aus Mooren setzt erhebliche Mengen von Treibhausgasen frei. Aber zumindest das CO2 könnten die Zimmerpflanzen doch selbst wieder kompensieren, oder?
Sie wachsen langsamer, was wir auch wollen, sie sollen wachsen. Aber die Pflanzen haben natürlich dadurch eine geringere Photosyntheseleistung und damit auch weniger CO2-Aufnahme und Sauerstoff. Abgabe.
Für eine Kompensation reicht das nicht, sagt Heiner Grüneberg von der Humboldt-Uni in Berlin. Der Wissenschaftler für Pflanzenökophysiologie mahnt aber zur Verhältnismäßigkeit. Studien zeigen, dass für die Produktion einer Zimmerpflanze je nach Art und Heizung etwa 1 bis 6 Kilo CO2 anfallen. Für die Herstellung eines Kleinwagens sind es 4000. Und selbst wenn man die jährlich 100 Millionen Zimmerpflanzen betrachtet, die in Deutschland zum Verkauf stehen, verursacht der deutsche Bierdurst das Zehnfache an Emissionen. Pflanzen sind Kulturgut wie Kino und Fußball, sagt Heiner Grüneberg.
Heute sind ja auch Techniken auch im Gewächshausbereich schon ziemlich weit. Wir haben Foliengewächshäuser, Doppelfolien, die wenig Energie abgeben nach außen. Wir haben optimierte Kulturabläufe, die wirklich auf den Tag genau sagen können, wie lange, welche Energie brauchen wir. Und man weiß genau, wann eine Zierpflanze auch mal eine Kühlphase hat.
Und so manche Pflanze lasse sich sogar ganz ohne Heizung ziehen. Nachhaltig sei es vor allem, seine grünen Lieblinge zu hegen und zu pflegen. Heiner Grüneberg besitzt einige Pflanzen seit seiner Lehre und die ist 50 Jahre her. Und auch Floristin Lilly Erasin hat einen Tipp.
Dass ich immer versuchen würde, in Nachbarschaftsforen oder bei Kleinanzeigen oder Tauschbörsen an Zimmerpflanzen zu kommen oder Ableger.
Mittlerweile gibt es sogar einen Adoptionsdienst für ausgestoßene Gewächse. Und wer wirklich eine Alternative zum Gummibaum sucht, kann es mal mit Trockenblumen probieren. Die bietet Lilly Erasin für ihre Kundschaft sogar zum Verleih an. Derzeit sucht sie noch nach einer eigenen Anbaufläche für ihre Blumen. Nachhaltiger gegen den Mief der Großstadt geht's dann wahrscheinlich kaum noch.
Also gegen Pflanzen in der Wohnung spricht nichts, schon gar nicht, wenn es auch noch Ableger sind. Warum es im Herbst und Winter trotzdem keine gute Idee ist, Grünpflanzen zu kaufen, das steht in der aktuellen Ausgabe vom Newsletter ARD Klima Update. Gerne kostenlos abonnieren und reinlesen unter mdr.de/klima. Und das war Global, das Umweltmagazin für diese Woche. Mein Name ist Katja Jansen. Danke fürs Zuhören.